Willkommen zurück beim Timber Talk. Heute mit Professor Stefan Witter, Zimmermann, Wissenschaftler, Unternehmer und einer der renommiertesten Holzbauexperten unserer Branche. Wir sprechen darüber, was der moderne Holzbau für die Bauwende und den Klimaschutz leisten kann, wenn man ihn lässt, und was jetzt zu tun ist. Bereit? Dann lasst uns loslegen und den Holzbau gemeinsam weiterdenken.
Herzlich willkommen beim Timber Talk, dem Podcast für Verwendungsmöglichkeiten von Holz als Beitrag zu Klimaschutz, Beschäftigung und Wertschöpfung. Gemeinsam erkunden wir die Zukunft. Mit Holz. Ihr Gastgeber ist Lars Schmidt, der Hauptgeschäftsführer der deutschen Säge- und Holzindustrie. Heute mit ihm im Studio ist Professor Dr. Stefan Winter. Er ist Inhaber des Lehrstuhls für Holzbau und Baukonstruktion an der Technischen Universität München und Inhaber der Bauart Konstruktions GmbH in Lauterbach. In der ersten Folge sprechen wir mit Herrn Winter über seinen Weg vom Zimmerer zum Professor und über seine Leidenschaft für den Holzbau. Wir fragen Professor Winter, welche Verantwortung Holz im Kontext von Klimakrise, Ressourcenwende sowie Bauwende trägt und was ihn persönlich antreibt.
Ja, herzlich willkommen zum Timber Talk. Heute mit einer sehr spannenden Ausgabe. Zuletzt haben wir in den Wald geschaut. Jetzt schauen wir in Richtung des Holzbaus. Und ich habe einen tollen Gast, den Herrn Professor Dr. Winter. Wir sind stolz in Mittelhessen, Herr Winter. Wir dürfen uns auch in Mittelhessen jetzt treffen bei Ihnen. Dafür herzlichen Dank. Sie haben eine spannende Vita. Wir haben eben schon mal so ein bisschen gesprochen darüber. Und Sie sitzen hier tatsächlich in den Zimmermannshosen vor mir. Wie kommt man vom Zimmermann zum Professor an der Uni in München? Das würde mich interessieren.
Indem man die Zimmererlehre als eine sehr gute Grundlage dafür nimmt, später Bauingenieur zu werden. Und diese praktische Ausbildung in einem Betrieb hier ganz in der Nähe mit einem damals schon im Ingenieurholzbau sehr weit ausgebildeten Zimmermeister, ja, bringt einen dann dazu, eben sich selber weiterentwickeln zu wollen in Richtung Berechnungen und in Selbstentwerfen von Holzkonstruktionen oder überhaupt von Hochbauwerken im Wesentlichen. Und dann geht man halt studieren, wird Bauingenieur und habe dann ja lange auch im Bereich der Zimmererverbände gearbeitet als Geschäftsführer des Institutes Zimmer- und Holzbaugewerbes, heute Holzbau-Deutschland-Institut. Habe mir die Seite angeguckt, habe dann lange in Hessen für die Arbeitsgemeinschaft Holz, für den Informationsdienst Holz beraten. Wurde dann später ja über den Holzabsatzfonds organisiert. Wir haben hier im Haus lange auch die regionalen Fachberatungen organisiert. Und dann entwickelt sich das halt so weiter. Irgendwann hat man mal promoviert, allerdings im Stahlbau, weil es an meiner Alma Mater TU Darmstadt, in der ich Diplom gemacht habe, gar keinen Holzbau gab zu dieser Zeit.
Ja.
Also musste ich Stahlbau.
Das verändert, glaube ich, oder? In Darmstadt kann man das mittlerweile auch.
Ja, aber auch immer noch am Stahlbauinstitut. Ja.
Okay.
Und dann habe ich im Stahl- und Betonbau promoviert und irgendwann denkt man dann, ach, vielleicht könnte man ja auch noch in die Fußstapfen des anderen Großvaters treten, der Schulleiter war, und in die Lehre mit einsteigen. Und dann bewirbt man sich halt und wenn man Glück hat, wird man dann auch mal Professor.
Ja, und heute sind Sie an der Technischen Universität in München Professor. Vielleicht können Sie da noch einen Takt zu sagen, was da Ihr...
Ja, angefangen hat die Professorenkarriere ja an der Universität in Leipzig. Mhm. Dann hat sich das dort umorganisiert, dann habe ich mich nach München beworben, bin heute der Leiter des Lehrstuhls für Holzbau und Baukonstruktion an der Technischen Universität München. Wir gehören zum Department Civil and Environmental Engineering, das heißt zu den Bauingenieuren in diesem Fall, und arbeiten dort seit vielen Jahrzehnten inzwischen sehr eng mit den Architekten zusammen, Hermann Kaufmann zum Beispiel, heute Stefan Birk, und versuchen dort Holzbauausbildung vom Entwurf bis hin zur Werkstoffentwicklung und zu der Entwicklung weit gespannter Tragwerke zu machen.
Mhm. Jetzt sind wir aber in Lauterbach gerade, in Mittelhessen, hatte ich gesagt. Und hier gibt es Bauart. Vielleicht können Sie da noch einen Takt sagen. Das ist ja Ihr zweites Engagement neben der Lehre.
Ja, bevor ich an die Universität gegangen bin, hatte ich schon dieses Ingenieurbüro gegründet. Mhm. Ganz klassisch, mehr oder weniger in der Garage tatsächlich. Mhm. Und irgendwann ist mein Partner Heinz Pape dazugekommen, der aus einer Zimmerei stammt, aus Twisted. Und wir haben dann zusammen dieses Unternehmen weiterentwickelt. Wir sind inzwischen ein mittelständisches Ingenieurbüro mit etwas über 100 Mitarbeitenden, Standorten in München, in Darmstadt, in Münster und in Berlin. Und das hier ist unser Stammhaus in Lauterbach. Und warum ist das ausgerechnet Lauterbach? Das ist ganz einfach, das ist meine Heimatstadt.
Ja, und vor allem Fokus Holz wahrscheinlich, oder?
Oh, jein. Ich meine, wir machen so etwa 40% wirklich Holzbau, machen ja auch sehr viel Brandschutz, Bauphysik, technische Gebäudeausrüstung und machen natürlich auch noch relativ viel Betonbau.
Okay, aber Sie brennen für Holz, das merkt man Ihnen an. Was hat Sie dahin geführt zum Holz? Sie hatten es eben kurz angedeutet, dass Sie schon eine Ausbildung dort gemacht haben. Was war der Antrieb dahin?
Ich muss es immer wieder sagen, der Antrieb ist einfach. Mein anderer Großvater war Förster, mein Vater war Sägewerker und hier Direktor des Oberhessischen Holzwerks. Können Sie mir mal sagen, was ich anderes hätte werden sollen? Und ich fand es als Kind schon immer faszinierend, so als Zehnjähriger, wenn ich mit meinem Vater auf den großen Baustellen war, die hatten ja auch ein Brettschichtholzwerk,
ja,
wie große Binder montiert werden. Das fand ich schon immer faszinierend.
Ja.
Und dann habe ich mich entschieden, das selber zu machen.
Ja, es ist interessant, dass wir so eine ähnliche Vorgeschichte haben. Ich habe auch eine lange Familiengeschichte im Holz. Ich glaube, der erste Vorfahre von mir, der im Holz tätig war, der ist urkundlich erwähnt, im 16. Jahrhundert war ein Tischler, ein Schreiner. Da hat ein Zimmermann mal im 17. Jahrhundert einen Balken auf den Kopf bekommen. Ist hoffentlich nichts geblieben. Und dann gab es Förster, Küfer in meiner Vorgeschichte. Vielleicht liegt es einfach daran, dass wir eins teilen, nämlich die Heimat mit viel Wald um uns herum.
So ist das. Ich meine, hier rundherum ist natürlich sehr viel Wald. Hier gab es schon immer kleine Sägewerke, die gleichzeitig auch Zimmereibetrieb waren.
Ja.
Heute haben wir eines der größten europäischen Sägewerke vor der Tür.
Ja.
Also es entwickelt sich natürlich im Laufe der Zeit und wahrscheinlich regt einen das als Jugendlicher schon auch an, wenn man viel im Wald spazieren geht, viel im Wald unterwegs ist, dann sieht, wie das weiterverarbeitet wird. Und wenn man es selber in der Hand hat, ist es halt auch einfach einer der schönsten Werkstoffe.
Ja, das ist tatsächlich so. Kommen wir mal ins Hier und Heute und die Frage, was Sie so an Themen bewegt aktuell. Wo sehen Sie Holzbau heute? So im Kontext Klimakrise, Ressourcenwende, Bauwende, Stichworte, die wir jetzt gerade wieder sehr viel politisch hören.
Nun, zunächst können wir, glaube ich, konstatieren, dass der Holzbau in den letzten 20 Jahren es ziemlich weit nach vorne geschafft hat. Wir sind inzwischen als Holzbauer auch im Kontext mit den anderen Werkstoffen, Stahlbeton, Mauerwerksbau, Stahlbau, als gleichwertig anerkannt. Wir werden wieder ernst genommen, muss man mal sagen. Es gab ja eine Zeit lang, in der Nachkriegszeit vor allen Dingen, wo sich der Holzbau auf ein paar weit gespannte Hallentragwerke, Turnhallen, Schwimmhallen, gibt ja einige berühmte Bauwerke, auch Schalen, Tragwerke und Ähnliches beschränkt hat. Und auf die Dachstühle natürlich, die unbedingt nötig waren. Im Wiederaufbau gucken sich den ganzen Wohnungsbau der 70er Jahre an, Mauerwerksbau, 3-, 4-, 5-geschossig und dann waren die Zimmerer fürs Dach zuständig.
Ja.
Das hat sich in den letzten Jahrzehnten deutlich weiterentwickelt. Wir hatten übrigens auch direkt nach der Wende ja schon eine verhältnismäßig kleine im Vergleich zu den anderen Bauindustrien, Fertighausindustrie, Otto Kreilbaum, Okal zum Beispiel, aber auch Streif und andere Unternehmen, Zenker, die zu diesem Zeitpunkt entstanden sind. Und die hatten aber immer so der Fertigbau 7% Marktanteil. So, kann mich erinnern, wenn wir so Statistiken angesehen haben aus den Jahren 1985 bis 1990, hatte der Holzbau im Ein- und Zweifamilienhausbau so 5-7% Marktanteile. Und dann haben die Zimmerer ja irgendwann mal angefangen und haben sich überlegt, ja, also nur noch Dächer bauen, das ist es ja auch nicht, große Hallen, so viele werden davon auch nicht gebaut, aber wir könnten ja vielleicht auch mehr Häuser bauen und sind dann mal eine ganze Truppe nach Amerika gefahren und haben sich Timber Framing angeguckt, daher auch der Name Holzrahmenbau, der ja zwischenzeitlich mal Stadtholztafelbau im Gespräch war. Und haben gesagt, ach, da können wir auch. Da wurde dieses Standardbergholzrahmenbau, das große grüne Buch, entwickelt. Und dann haben die Zimmerer angefangen, ebenso Häuser zu bauen. Und daraus entwickelte sich dann aber auch mehr dieses mehrgeschossige Bauen, weil die Zimmererleute mit ihren Fertigungseinrichtungen etwas flexibler waren, als die nur auf den Ein- und Zweifamilienhausbau ausgerichtete Fertighausindustrie. Inzwischen vermischt sich das.
Ja.
Ja, wir haben, das, Sie können gar nicht mehr so eine ganz klare Trennung machen. Viele der Betriebe machen zwischen Modulbau, den hat es früher überhaupt nicht gegeben. Der hat sich in den letzten 5 Jahren, muss ich sagen, extrem weiterentwickelt. Sehr hohe Fortfertigung, Bäder drin. Ja. Wir betreuen gerade als Prüfingenieure ein sehr großes Bauvorhaben am Starnberger See, wo ein weltweit tätiges Unternehmen eine neue Weiterbildungszentrale baut, wo das ganze Hotel im Modulbau gebaut wird zum Beispiel. Alles in Holzbau, Hybridbau. Wir haben den Holzbau sehr weit nach vorne entwickeln können. Und die Vorfertigung, das leichte Gewicht, der gut bearbeitbare Werkstoff und der vorhandene Werkstoff spielen dabei natürlich eine sehr große Rolle.
Ja.
Das Holz ist nun mal hier. Ja, es wächst hier. Den Produktionsstandort können Sie auch nicht einfach in ganz ferne Länder verlegen, sondern hier wird der Rohstoff erzeugt und hier wird er weiterverarbeitet. Und das ist, glaube ich, einer der großen Vorteile des Holzbaus. Und die Technologieentwicklung der letzten Jahre hat ihn absolut konkurrenzfähig gemacht.
Ja, und das deckt sich mit meinem Eindruck, dass der Push, den Holzbau erlebt hat, und jetzt sprechen wir über Modulbau und vielleicht als Lösung für den Fachkräftemangel in der Perspektive, dass der Push, der den Holzbau erlebt hat, gar nicht so sehr die ökologischen Eigenschaften, die ja immer im Vordergrund stehen in der Diskussion, Holz ist klimafreundlich, sondern es geht ja eigentlich um beim Holzbau viel um technische Lösungen.
Mit Sicherheit. Der Holzbau ist einfach von seiner Gesamtstruktur auch sehr gut geeignet, Vorfertigung weiterzuentwickeln. Die Zimmerer und die Fertigbaubetriebe, die sich dann natürlich auch umgestellt haben im Laufe der Zeit, sind auch immer pfiffig genug gewesen. Waren es auch schon immer gewohnt, früher auf dem Schnürboden, Dinge vorzurichten in der Werkstatt, möglichst viel zu Hause zu machen und auf der Baustelle so schnell wie möglich zu arbeiten, auch möglichst witterungsabhängig zu arbeiten. Und dieses Gehen der Vorfertigung, das hat der Holzbau, glaube ich, ganz gut weiterentwickelt. Da hat er natürlich auch technologische Vorteile, wie gesagt, Gewicht, Formstabilität der großen Bauteile. Im Hallenbau hat man schon immer sehr große Binder geklebt. Das hat, glaube ich, sehr geholfen, sich dann auch abzusetzen und vielleicht die Nase auch ein Stück weit nach vorne zu bekommen, zum Beispiel gegenüber dem Mauerwerksbau, der nun mal auf die Baustelle gebunden ist und der sich mit Vorfertigung deutlich schwerer tut.
Ja, ja, und ich glaube, das Thema Klimaschutz und Holzverwendung brauchen wir gar nicht so tief einzusteigen.
Ist ein Pusher. Ich glaube, das hat uns jetzt schon, also gerade die ökologische Diskussion hat uns schon nochmal deutlich nach vorne gebracht.
Nach vorne gebracht, ja.
Die können uns auch noch weiter nach vorne bringen, aber da sprechen wir vielleicht später drüber. Aber das trockene Bauen, das schnelle Bauen auf der Baustelle, letztendlich der Fachkräftemangel, ist etwas, was es nach vorne bringt. Da muss ich auch zu sagen, die Zimmerer, insbesondere die Zimmerer, haben es immer verstanden, genügend Nachwuchs zu bekommen, weil es heutzutage ja ein Beruf ist, der auf der einen Seite Robotik, computerbasiertes Zeichnen und computerbasierte Fertigung mit Handwerk und dem Machen auf der Baustelle zusammenbringt. Und das ist für viele junge Leute, glaube ich, eine nahezu ideale Mischung. Das ist vielfältig. Es fördert auf der einen Seite ihr Interesse mit Digitalem und auf der anderen Seite hat man das Erfolgserlebnis, am Abend mal zu sehen, was er wirklich gemacht hat.
Und ich finde, ein tolles Marketing in Anführungszeichen mit der Kluft und dem ganzen Tradition, die da dran hängt, ja. Was ja auch sicherlich eine Rolle spielt. Jetzt hatte ich eben einstiegs mal so 3 Schlagworte gesagt, Klimakrise, Ressourcenwende, Bauwende. Wo sehen Sie Holz da aktuell aufgestellt? Klimakrise hatten wir schon drüber gesprochen, können wir sicherlich was beitragen zu?
Ja, die Klimakrise berührt uns ja von verschiedenen Seiten aus. Auf der einen Seite, Holz ist ein Kohlenstoffspeicher. Und langfristig verbautes Holz führt zu einer CO2-Senke in der Atmosphäre.
Ja.
John Schellenhuber, früherer Präsident des Potsdam-Instituts für Klimafolgeforschung, TIC, hat ja eindeutig gesagt, er sieht Holz und die langfristige Verwendung von Holz bei gleichzeitiger Aufforstung für eine der einzig wenigen realistischen Möglichkeiten, tatsächlich die Klimawende einzufangen oder sogar ein Stück weit rückgängig zu machen. Er hält alle anderen technologischen Möglichkeiten wie Verpressen von CO2 für viel zu aufwendig und Holzbau, weltweiter Holzbau, Also die langfristige Verwendung von Holzprodukten bei, wie gesagt, gleichzeitiger Aufforstung ist eine der wenigen Chancen. Auf der anderen Seite leiden wir im Wald ja extrem unter Klimawandel. Ihre Betriebe haben zunehmend Schwierigkeiten, frische Fichte zu bekommen, zum Beispiel. Wir werden uns im Laufe der nächsten 2-3 Jahrzehnte mit Sicherheit auf einen erheblichen Wandel auch wieder in der Industrie einstellen müssen, weil sich unsere Rohstoffaufkommen verändern werden, von der Fichte weg zu anderen Nadelhölzern, aber vor allen Dingen auch hin zu Laubhölzern. Da werden wir uns technologisch drauf einstellen müssen. Also der Klimawandel bedroht auf der einen Seite unsere Rohstoffquelle. Und gerade hier in Oberhessen und Mittelhessen haben wir ja gesehen, Borkenkäfer, Kalamitäten hatten wir hier auch jede Menge. Und das ist sicherlich auch Klimawandel geschuldet. Auf der anderen Seite hilft der Wald, den Klimawandel zu dämpfen. Also wir dürfen aber eines sicher nicht tun, und da bin ich zu 100% von überzeugt, den Wald einfach lassen und aufhören mit Holz zu bauen. Sondern wir müssen den Wald clever bewirtschaften, diese Ressource vor Ort nutzen und sie langfristig verbauen und gleichzeitig viele junge Bäume pflanzen. Und dann haben wir eine gute Weiterentwicklung.
Ja, wir stehen da tatsächlich vor einer Mammutaufgabe, was den Waldumbau beispielsweise anbelangt. Sie sagten durchaus 2-3 Jahrzehnte. Sozusagen, da stehen wir eher vor der Aufgabe, dass vielleicht teilweise auch zu viel Holz kommt. Im Idealfall schaffen wir es tatsächlich, den Wald kontinuierlich umzubauen, um quasi auch die dahinterliegenden Gewerke kontinuierlich zu versorgen.
Genau.
Also Stichwort Ressourcenwende.
Ressourcenwende wird sicherlich eintreten. Eigentlich sind wir schon mittendrin, ehrlich gesagt.
Ja, definitiv.
Ich sehe das aber jetzt als Wissenschaftler relativ gelassen, weil wir auf die sich wandelnden Ressourcen schon auch mit etlichen Ideen reagiert haben und weiter reagieren werden, wie das, was aus dem Wald kommt, auch weiterhin für Holzbaustoffe verarbeitbar ist. Da habe ich gar keine Angst.
Es ist ein fließender Prozess. Ich habe manchmal in der politischen Diskussion so den Eindruck, man würde das so sehen, dass es sozusagen, bis dahin gibt es Fichte und ab dann macht was anderes sozusagen. Es ist ein fließender Prozess, der ja schon längst eingeleitet ist.
Der Waldumbau, die Förster haben ja nicht erst in der vorletzten Woche angefangen, den Wald umzubauen. Das ist ja völliger Unsinn. Ja. Man sieht das an der Bundeswaldinventur. Wir wissen, dass wir heute schon deutlich mehr Laubholzaufkommen haben. Wir haben viel mehr Mischwälder. Natürlich haben wir auch noch Monokulturen, aber wir haben schon sehr viel aufgebauten Mischwald inzwischen auch.
Ja.
Und damit müssen wir lernen, umzugehen. Ja.
Und der Waldumbau und die Holzverwendung gehen meiner Meinung nach Hand in Hand. Jetzt haben wir aber noch ein drittes Thema, eben, das ist die Bauwende. Auch das ist ja eine Diskussion, die wir seit langem führen und wo Holz sicherlich eine bedeutende Rolle spielen kann oder schon spielt.
Die Bauwende, das ist ein gutes Thema. Es gibt ein sehr schönes Buch von Herrn Fürhopp, Verbietet das Bauen. Eigentlich sind wir ja fertig gebaut in der Republik. Das bedeutet aber natürlich, dass wir uns an vielen Stellen in Zukunft noch viel mehr damit beschäftigen werden, wie das, was wir am Bestand haben, wandeln. Denn Gebäude wandeln sich eigentlich ständig. Und wir müssen in vielen Bereichen nachverdichten. Wir können uns gar nicht mehr leisten, nur noch Neubau zu machen auf der grünen Wiese, weil unser Flächenverbrauch schon viel zu hoch ist. Wir bearbeiten gerade an der Akademie der Technik, AKTEC, ein Forschungsprojekt, das sich gezielt damit beschäftigt, wie wir bessere Rahmenbedingungen schaffen, was wir besser tun können, um die Nachverdichtung im Bestand, die wachsenden Städte besser abzudecken, aber mit dem, was wir haben. Da ist jetzt wieder Holz natürlich ein idealer Partner, weil gerade mit Holzbau können Sie relativ leicht aufstocken. Es ist ein leichtes Material. Durch die hohe Vorfertigung müssen Sie die Umgebung nicht so lange stören, denn das passiert ja meistens am offenen Herzen, also mit Bewohnern in den Gebäuden. Das ist eine Riesenchance für den Holzbau. Im Neubaubereich sehen wir natürlich überwiegend hybride Konstruktionen. Wir bauen heute, das hätte sich mein Zimmermeister, bei dem ich gelernt habe, nie vorstellen können. Technisch schon, aber er hätte es nicht geglaubt, dass man es darf. Über die Hochhausgrenze hinaus, wir bauen Hochhäuser. In Karlsruhe entsteht gerade 98 Meter, glaube ich, dann das höchste in Deutschland.
Ja.
Natürlich oft in hybrider Bauweise, also in Mischbauweise aus Holz und Beton und Stahl. Ich bin aber sehr davon überzeugt, dass das weitergeht, dass wir immer mehr Holzanteile bekommen. Letztendlich ist natürlich immer eine Preisfrage. Da kommt man bei den politischen Rahmenbedingungen nochmal drauf. Die hochenergieverbrauchenden Baustoffe sind eigentlich immer noch zu billig. Das Holz ist verhältnismäßig teuer. Das gilt allerdings nur für Deutschland. Wenn Sie in andere Länder gehen, dreht sich das zum Teil um. Es gibt etliche Länder dieser Erde, und da ist der Holzbau preiswerter als der Betonbau. Kommt halt immer darauf an, was an Ressource auch vorhanden ist. Und wie jetzt zum Beispiel der Abbau von Kies auch monetär belastet ist. Das ist halt in anderen Ländern anders als bei uns beispielsweise.
Aber auch endlich das Thema. Ja.
Das Thema ist endlich. Wir werden aus verschiedenen Gründen, aus klimatechnischen Gründen, aber ich denke auch aus Ressourcengründen gar nicht umhin kommen, immer mehr nachwachsende Rohstoffe, jetzt ganz allgemein, deshalb sage ich das auch ganz allgemein, nicht unbedingt Holz. Wir werden nicht umhin kommen, in vielen Bereichen unserer Gesellschaft mehr auf nachwachsende und erneuerbare Ressourcen umzuschwenken, die fossile Welt ein Stück weit zu verlassen, aber eben auch die Ausbeutung von Naturressourcen, die endlich sind. Und das ist eine große Herausforderung. Das bedeutet natürlich für den Holzbereich auch, dass wir uns in einer teilweise kritischen Konkurrenzsituation befinden. Früher war das mit der Papierindustrie. Durch die Digitalisierung wird es eher auf der Papierseite weniger. Aber wir haben heute natürlich Kunststoffe aus Holz, also biobasierte Kunststoffe. Biopura zum Beispiel in Sachsen-Anhalt produziert, die saugen ja auch. Also die ganze Biochemie saugt ja auch eine Menge Rohstoff auf. Und in diesem Wettbewerb müssen wir sehen, dass wir vor allen Dingen sinnvoll durchsetzen, dass mit allen Produkten, die aus dem Wald kommen, die langfristige Verwendung immer die Priorität hat. Und aus den Sekundär- oder Tertiärverwendungen nachher erst die chemischen Weiterverwertungen oder thermischen Weiterverwertungen erfolgen. Das braucht natürlich Umbau in der Kette, in der gesamten Industriekette. Das braucht vielleicht manchmal auch steuerliche Anreize oder andere. Und das ist aber das Spannende im Moment.
Ja. Größere Projekte, renovieren, bauen, Bestand, das waren Stichworte, die Sie für die Bauwende genannt haben. Wie ist denn die Struktur der Zimmereibetriebe darauf ausgerichtet bzw. eingerichtet?
Zunehmend besser. Zunehmend besser. Wenn Sie sich mal ansehen, was da in den letzten, sag mal, Jahrzehnten passiert ist, passiert sowas Ähnliches, wie das in der Sägeindustrie entstanden ist. Ja, die ganz Kleinen verschwinden, bis auf ein paar Nischenbetriebe, die irgendwelche Sonderprodukte machen. So werden wir immer auch kleine Zimmereibetriebe haben, die dem Nachbarn den Dachstuhl reparieren, eine neue Gaube draufsetzen oder sonst irgendwas machen. 3-4-Mann-Betriebe. Aber wir sehen im Holzbau genau das, was wir in der Sägeindustrie auch schon gesehen haben, eine zunehmende Konzentrierung auf Mittel- und Großbetriebe. Und das passiert ja genauso. Wenn Sie sich viele traditionelle Betriebe angucken, die haben sich so von einem 5-10-Mann-Betrieb inzwischen entwickelt zu 40, 50, 100 und mehr Mitarbeitern mit entsprechender Automatisierung in der Herstellung. Die gehen Schritt für Schritt. Das ist ein Prozess.
Ja.
Das kostet Geld. Das bedeutet eine gewisse Konzentration zum Teil. Es gibt inzwischen Zusammenschlüsse auch von mittelständischen Unternehmen. Ich erwarte, dass sie dann irgendwann mal zu einem zusammenwachsen sozusagen. Wir sehen zunehmend, dass auch große Bauunternehmen wie Brünninghoff zum Beispiel hybrid unterwegs sind, also einen Holzbaubetrieb haben und einen Betonfertigteilbetrieb haben und so weiter. Geiger Holzbau, Zyblin, können Sie viele nennen. Wir haben inzwischen auch große Mischkonzerne im Bauwesen, die bewusst Zimmereibetriebe gekauft haben und in einen industriellen Betrieb mit umwandeln. Und dieser Prozess ist nach wie vor am Laufen.
Welche Produkte werden diese Betriebe in Zukunft brauchen, die Sie beschrieben haben im Holzbau?
Holzmodule ist auch ein Bauprodukt. Alles, was ein Werkstor verlässt, ist ein Bauprodukt.
Ja.
Holzmodule, große Holztafeln, weiterhin natürlich auch Binder, projektgefertigte Binder, also gekrümmte Binder und anderes, aber auch zunehmend Stangenware, Brettsperrholz, das kommt eher aus Ihrer Seite. Aber die individuell gefertigten Binder kommen ja aus der Brettschichtholzindustrie Und ich denke, die werden vor allen Dingen mehr auch noch im Modulbau investieren, aber auch große Tafeln. Mit dem Modul können sich ja alles lösen. Die Tafel als großes 2D vorgefertigtes Element ist flexibler in der Anpassung. Maßen, Transport, Hebegewichte, wenn Sie innerstädtisch bauen, haben Sie oft zu wenig Platz, um auch wirklich große Kräne aufzustellen.
Ja.
Und dann ist das immer so ein Abwägungsprozess, ob man jetzt mit sehr schweren Bauteilen arbeitet oder lieber mit leichteren Bauteilen. Aber Vorfertigung wird es immer geben in dem Bau.
Wo sehen Sie das Laubholz dann in Zukunft an der Stelle? Wir hatten über den Waldumbau gesprochen, die Veränderung der Ressource.
Das Laubholz wird uns in zwei Richtungen beschäftigt. Tut es ja jetzt schon. Zum einen haben die Laubhölzer deutlich bessere mechanische Eigenschaften. Das vergisst man immer so ein bisschen. Aber Eiche ist nun mal wesentlich druckfester als Fichte zum Beispiel. Wir haben an der Universität unter anderem ja zwei Produkte in der Entwicklung im Moment. Das eine nennen wir holzbewehrtes Holz, bei dem wir in Brettichtholz aus Fichte senkrecht stehende Lagen aus gekreuzten Buchenfurnieren einbauen. Warum? Diese Buchenfurniere verstärken die schwächeren Eigenschaften, nämlich Querzug und Querdruck und Schub des Nadelholzes in hervorragender Art und Weise. Das heißt, wir haben einen Hybridbaustoff und wir haben entwickelt ein Brettsperrholz, das in den Außenlagen weiterhin Fichte hat, weil feuchte technisch unempfindlich, getrocknete Fichte relativ unkritisch. Und die Innenlagen sind aus optisch schlechten, auch wieder in Anführungszeichen, Laubholzqualitäten. Das heißt, wir können dort Restrollen aufschneiden verwenden. Wir können dort Eiche oder Buche oder Esche einbauen, die von den optischen Eigenschaften, zum Beispiel für einen Fußboden, nicht mehr gut geeignet sind. Also wir suchen gezielt bei der Holzbauproduktentwicklung nach Möglichkeiten, auch aus heutiger Sicht, schwierige Laubholzsortimente sowohl gesägt als auch geschält weiter zu verarbeiten, weil sie erhebliche Vorteile in den mechanischen Eigenschaften haben. Und Sie sehen das zum Beispiel, klassisches Beispiel, auch wenn wir dieses holzbewehrte Holz nehmen, werden die Anschlüsse, dadurch, dass das Aufspalten verhindert wird durch die Furnierlagen, viel leistungsfähiger. Also da wird auch noch mal ein Sprung in der Technologie kommen. Das bedeutet aber auch, dass, das lachen Sie mich vielleicht aus, ich glaube, dass ein Teil der Holzindustrie, die heute nur sägen, in Zukunft auch wieder schälen werden. Wir haben ja in Deutschland in den 50er, 60er Jahren schon sehr umfangreiche Furnierwerke auch gehabt. Die sind uns nahezu alle abhanden gekommen.
Ja.
Ich bin sehr davon überzeugt, dass wir in 15 Jahren auch wieder in größerem Umfang Schälwerke haben. Vielleicht auch Messerfurniere, aber vor allen Dingen Schälwerke, weil die Laubhölzer sich halt wesentlich besser schälen lassen als schneiden lassen und sie mit einer geschickten Anordnung der Furniere außerdem, also nicht unbedingt orthogonal, sondern auch in anderen Winkeln zueinander, sehr leistungsfähige Holzwerkstoffe herstellen können. Und diese sehr leistungsfähigen Holzwerkstoffe, im Prinzip ein weiterentwickeltes Furnierschichtholz mit Querlagen, werden uns befähigen, auch nochmal interessantere, dem Stahlbau vielleicht noch näher kommende Ingenieurbauwerke zu machen.
Also Waldumbau durchaus auch als Chance zu
bezeichnen. Na klar.
Ja. Jetzt haben wir sehr viel auch schon über die ersten technischen sozusagen Möglichkeiten gesprochen. Ich will an der Stelle einen Cut machen. Wir wollen im nächsten Block schauen, was kann Holz? Mehrgeschoss, Urban hatten wir gesagt, Nachverdichtung, Hybrid. Was kann's und was darf's? Bis hierhin erstmal vielen Dank.
Sehr gerne. Und
dann sehen wir uns gleich wieder. Und denkt dran, die Zukunft wächst schon heute im Wald. Ihr habt Lust auf weitere Folgen? Dann abonniert unseren Kanal. Und wie immer findet ihr weitere Informationen in unseren Shownotes.
Bleib auf dem Laufenden und folge unserem Timber Talk. Für weitere Informationen besuche uns auf www.zukunft-holz.de.